Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Und wir kommen leider nicht drum herum. Wir müssen in dieser Sendung nochmal über Fäkalien sprechen. Am Wochenende hat der Ballettdirektor der Staatsoper Hannover unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster angegriffen und ihr, ja, Hundekot ins Gesicht geschmiert. Ein Angriff auch auf die Pressefreiheit, urteilen Journalistenverbände. Hier in Kultur heute hören Sie dazu gleich ein Interview mit der Chefredakteurin des Online-Theatermagazins Nachtkritik. Außerdem geht es um das Brecht-Festival in Augsburg, um eine Schiller-Inszenierung in Düsseldorf und um begehbare Skulpturen von Oskar Tuason im Kunstmuseum in Winterthur. Vor gut 2 Stunden hat uns die Nachricht der Staatsoper Hannover erreicht. Ballettdirektor Marco Goecke ist mit sofortiger Wirkung suspendiert. Außerdem hat er bis auf weiteres Hausverbot. Grund dafür ist der Vorfall von Samstagabend. Marco Goecke hatte in der Pause einer Ballettpremiere die Tanzkritikerin Wiebke Hüster angegriffen, die unter anderem auch für den Deutschlandfunk arbeitet. Wie sie berichtet, hat Marco Goecke ihr vorgeworfen, mit ihren Kritiken für Abo-Kündigungen verantwortlich zu sein. Und was dann folgte, habe ich gerade schon erzählt. Mittlerweile ermittelt auch die Polizei wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen Marco Goecke. Was bedeutet dieser Vorfall für Kulturjournalisten, insbesondere für Tanz- und Theaterkritikerinnen? Das habe ich Esther Slevogt gefragt, Mitbegründerin und Chefredakteurin des Online-Portals Nachtkritik.
Also erstmal möchte ich sagen, dass es eine singuläre Entgleisung einfach ist und auch in Übergriffen gewalttätiger. Und den jetzt so einfach als Diskurse immanent für irgendwie einen Stand von Theaterkritik einzuordnen, da sträube ich mich so ein bisschen. Also deswegen würde ich das auch ganz gerne erstmal einfach so allgemein verurteilen, einfach als einen brutalen körperlichen Angriff, der auch jemanden traumatisieren kann, würde ich mal sagen. Dann kann man aber, und die Frage habe ich mir selber auch gestellt, schon auch überlegen, inwieweit das mit einer doch zunehmend verächtlichen Haltung aus Seiten der Kunstschaffenden, der Kritik gegenüber irgendwie eine Linie bildet.
Eine zunehmend verächtliche Haltung, sagen Sie. Was genau meinen Sie damit? Vielleicht geben Sie uns ein Beispiel.
Ja, es begann ja 2021 irgendwie mit dem viel zitierten Satz von Karin Bayer, Intendantin des Hamburger Schauspielhauses. Also sie beschwerte sich über schlecht informierte Kritiker, deren Texte dann nichtsdestotrotz wie Scheiße am Ärmel der Kunst kleben blieben. Und da ist das Bild dann irgendwie schon mal gesetzt gewesen. Also man kann das flapsig finden. Ich fand es schon auch eine Entgleisung aus einem Mund einer Person zu hören, die mit Literatur beschäftigt ist und mit Kunst und sowas. Pflanzt sich dann vielleicht fort, Worten folgen irgendwann Taten. Das sieht man ja auch in den sozialen Medien häufig. Da spulen sich erst hysterische Worthalden auf, die in Gewalt explodiert. Und so kann man das auch, wenn man es jetzt zuspitzen wollte, vielleicht so sehen.
Was würden Sie denn sagen insgesamt? Wie ist heute das Verhältnis zwischen Tanz- und Theaterschaffenden auf der einen Seite und Kritikerinnen und Kritikern auf der anderen Seite?
Naja, ich würde sagen, sie sind beide stark Betroffene von einem Wandel der Öffentlichkeit, die durch die Digitalisierung verursacht ist. Die klassische Kritik verschwindet aus den Printmedien, verlagert sich ins Internet, erodiert da auch in verschiedene Kanäle und alle haben so ganz ihre Rolle noch nicht gefunden, so mein Eindruck. Und die Theater verwechseln aber häufig oder immer häufiger Kritiker sozusagen als verlängerten Arm ihrer PR. Und was sich da nicht diesbezüglich einsortieren lässt, wird dann schnell auch mal beleidigt. Also in Weimar gab es irgendwie im letzten Sommer so einen Fall, da wollte die Festivalleitung des Weimarer Kunstfest den Anwalt bemühen, weil ein Kritiker eine digitale Veranstaltung dort nicht als State of the Art bezeichnet hat. Und da greift man sich natürlich schon an den Kopf.
Ja, und wenn wir jetzt vielleicht noch mal etwas weiter zurückschauen in die Geschichte der Kulturkritik und der Theaterkritik, dann erscheinen die meisten Kritiken, die wir heute so lesen, ja doch eigentlich relativ zahm und fast harmlos, oder? Also mein Eindruck jedenfalls ist, dass da in den vergangenen Jahrhunderten doch schon mal mehr draufgehauen wurde und es auch oft sehr persönlich wurde, oder?
Ja, das stimmt. Und die großen Kritiker wie Alfred Kerr aus den 20er Jahren, die haben natürlich kein Blatt vor den Mund genommen. Oder Gerhard Stadelmeier noch, einer, weiß ich nicht, Generation vor uns jetzt, ne, bei der FAZ, der berühmte Kritiker, der ja auch mal mit der sogenannten Spiralblock-Affäre Gegenstand so eines Angriffs gewesen ist vor knapp 20 Jahren ungefähr. Ne? Da wurde noch viel stärker gemeint und viel stärker sozusagen geurteilt und viel heftiger geliebt auch. Heute sind ja die Kritiken viel sachlicher für mein Gefühl, weil einfach durch die sozialen Medien alle viel abgesicherter schreiben, weil man genau weiß, das, was ich jetzt schreibe, das ist öffentlich und wird mir 5 Minuten, nachdem es öffentlich steht, um die Ohren gehauen, im Zweifelsfalle, wenn es nicht gut begründet ist. Das verändert schon das Schreiben, würde ich sagen.
Und bedeutet das andersrum gefragt, sind Künstlerinnen und Künstler heute womöglich manchmal zu empfindlich?
Ja, das ist mir schon häufiger aufgefallen bei Künstlern, die also schon, wenn sie nicht erwähnt werden in der Kritik, weil sie vielleicht eine kleinere Rolle gespielt haben oder weil es dem Kritiker darum ging, größere Bögen zu beschreiben in seiner Kritik, sich dann gesilenced fühlen oder mutwillig verschwiegen. Und da wundere ich mich dann irgendwie schon über diese Empfindlichkeit und denke mir, das ist vielleicht auch nicht gesund für die Kunst.
Was würden Sie also sagen? Was ist heute die primäre Funktion von Kulturkritik und warum brauchen wir sie und warum brauchen auch die Theaterschaffenden diese Kritik?
Also die Kritik ist ja immer noch, was irgendein Kunstwerk als Kunstwerk auch erkennt und als solches beschreibt und kein Marketinginstrument. Und wir sind als KritikerInnen auch immer noch Anwälte des Publikums. Das heißt, wir sind die Testseher, die Testesser, die Testgucker. Und sind diejenigen, die dann ihre Fachmeinung dazu geben aufgrund unserer Seherfahrung. Und die Theaterschaffenden, wenn sie nur noch sozusagen in ihrer Blase für sich selbst Theater machen und überhaupt kein Publikum und keine Öffentlichkeit mehr adressieren wollen, weil sie nämlich von jeder Reaktion sofort persönlich gekränkt und beleidigt sind und dann ausfällig werden. Also wofür machen sie es dann noch, wenn sie eine öffentliche Reaktion darauf gar nicht mehr ertragen wollen und können?
Das fragt sich Esther Slevogt, Chefredakteurin von Nachtkritik.de, nach dem Angriff auf unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster bei einer Premiere an der Staatsoper Hannover. Am Schauspielhaus in Düsseldorf ging es währenddessen zivilisierter zu. Auch da gab es am Samstagabend eine Premiere und bei der haben sich die Dramen da abgespielt, wo sie hingehören, nämlich auf der Bühne. Zu sehen war Wilhelm Tell, Friedrich Schillers Stück über den Schweizer Nationalhelden, der gezwungen wird, seinem Kind einen Apfel vom Kopf zu schießen und daraufhin wider Willen zum Freiheitskämpfer wird. Inszeniert hat diesen Theaterklassiker in Düsseldorf der Schweizer Regisseur Roger von Tobel. Und obwohl Schillers Stück über 200 Jahre alt ist, fand unsere Kritikerin Elisabeth Luft das alles hochaktuell.
Ein furchtbar wütend Schrecknis ist der Krieg.
Soll man ertragen, was Unrecht ist?
Dein Haus erfreut dich, wo du friedlich lebst? Der Krieg, der Ungeheure, brennt es nieder.
Ein Land in Aufruhr vor über 200 Jahren. Von den Habsburgern unterdrückt, macht sich das Schweizer Volk zum Widerstand bereit. Doch der Jäger Wilhelm Tell will von all dem nichts wissen. Er interessiert sich nicht für die politischen Geschehnisse und für den Freiheitskampf seines Landes.
Tell, wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden.
Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst.
Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. So kalt verlasst ihr die gemeine Sache.
Kann's Vaterland auf euch nicht zählen, Tell, wenn es verzweiflungsvoll zur Notwehr greift?
Der Starke ist am mächtigsten allein!
Wir schauen dem großen Ganzen zu, dem Volk, das sich widersetzt, und dem Einzelnen, der seinen eigenen Umgang mit der Tyrannei sucht. Das Bühnenbild von Olaf Altmann betont diese zwei Ebenen noch. Ein gigantischer zweiter Boden aus dunklem Holz hängt an Stahlseilen von der Decke, wird schräg abgesenkt oder hochgezogen. Ansonsten ist die Bühne leer. Außer etwas Theaterblut und Live-Musik gibt es nichts, nur Licht und Nebel. So wird unsere ganze Aufmerksamkeit auf die Figuren gelenkt.
Aufrichten wird man hoch auf einer Stange, mitten in Altdorf an dem höchsten Ort. Einen Hut. Und dieses ist des Reichsvogts Will, man soll ihn mit gebogenem Knie und mit entblößtem Haupt verehren. Daran will der Kaiser die Gehorsamen erkennen.
Oben auf der hängenden Fläche die Unterdrückenden, der von den Habsburgern installierte Reichsvogt Gessler. Und darunter Wilhelm Tell als bodenständiger Vertreter des Volkes. Neben ihm Gertrud Stauffacher, eine starke Frauenfigur, die den Widerstand anführt und maßgeblich für den Sieg ihres Landes verantwortlich sein wird. Doch zunächst müssen sich die Figuren immer wieder beugen, winden sich unter dem Holz, wenn der hängende Boden gesenkt wird, weil die Obrigkeit ihre Macht ausübt. Die erreicht ihren Höhepunkt mit dem berühmten Apfelschuss.
Herr, welches Ungeheure sinnet ihr mir an? Ich soll vom Haupt meines Kindes... Nein, Nein doch, lieber Herr, das könnt ihr im Ernste von einem Vater nicht begehren.
Du wirst den Apfel von dem Kopf des Kindes schießen. Ich begehr's und ich will's.
Beeindruckend spielt Florian Lange einen völlig verzweifelten Vater Tell, zitternd am ganzen Körper. Doch er hat keine Wahl und zielt auf den Kopf seines Kindes. Als ihm der Schuss gelingt, das Kind überlebt, wird Tell zum Helden seiner Nation. Doch die Wut auf die Obrigkeit, die ihn eine Armbrust auf das eigene Kind richten ließ, sie nimmt Überhand.
Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Von hier herab kann ihn mein Pfeil erlangen. Wer sich des Kindes Haupt zum Ziele setzte, der kann auch treffen in das Herz des Feindes.
Er tötet den Reichsvogt Gessler und ist am Ende allein, mit der Last eines Mordes und mit dem Bild im Kopf, einen Pfeil auf sein Kind gerichtet zu haben. Zu seiner Familie kann er so nicht zurück und kauert verlassen hoch oben auf dem schräg hängenden zweiten Boden. Der geglückte Freiheitskampf lässt den Einzelnen hier also gebrochen und einsam zurück. So zeitlos und universell dieses Bild ist, das Roger von Tobel und sein Ensemble aus Schillers Werk herausarbeiten, vom Kriegsgeschehen in unserer Nähe ist es nicht zu trennen. Es zeigt die Kraft des Widerstands und die Möglichkeiten der Einzelnen. Es erinnert uns aber auch an die individuellen Folgen eines Krieges, deren Ausmaß jetzt noch nicht vollständig zu erahnen ist.
Ein Theaterabend also auch im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Elisabeth Luft war das über Wilhelm Tell am Schauspielhaus in Düsseldorf. Theater kann aber auch ganz anders. Theater geht auch ohne Bühne, ohne Kostüme, ohne Textvorlage und sogar ohne professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler. Das jedenfalls will das Brecht-Festival in Augsburg in diesem Jahr beweisen. Der neue Leiter des Festivals, Julian Warner, hat ein großes Mitmachfest organisiert, und zwar unter dem Motto Brechts People. Statt klassischer Theaterinszenierungen gibt es in Augsburg diesmal Straßenparaden, Wrestling-Workshops und einen Webstuhl, an dem KünstlerInnen und BesucherInnen gemeinsam einen großen Teppich weben sollen. Klingt spaßig, aber was genau hat das jetzt mit Bertolt Brecht zu tun? Christoph Leibold hat die ersten Festivaltage verfolgt und klärt uns auf.
Ändere die Welt, sie braucht es. Die berühmte Liedzeile aus Brechts Lehrstück Die Maßnahme. Festivalkurator Julian Warner dient sie als Leitspruch.
Ich finde, diese Haltung zu sagen, so wie es ist, kann es nicht bleiben und wird es nicht bleiben, sondern wir müssen uns aneinander abarbeiten und immer neue Formen finden, um uns einem Fortschritt entgegenzubewegen. Das passt unglaublich gut in die Zeit.
Wir wollen 3 Jahre lang Brechts dialektisches Theater anwenden, hier in Augsburg mit Ihnen. Wenn Sie hier in dieser Stadt leben, ja, dann ist das Brecht-Festival das Forum für Sie.
Um die Welt zu verändern, so Warners Überzeugung, müsse sich auch der Kulturbetrieb wandeln. Wie Warner sich diesen Wandel vorstellt, wird gleich bei der Eröffnung sichtbar. Die findet zwar standesgemäß für den wohl berühmtesten Sohn der Stadt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses statt, ans Rednerpult treten aber, anders als bei solchen Festivitäten üblich, keine Honoratioren. Stattdessen singt ein Seniorenchor und ans Pult treten Sprecherinnen und Sprecher der alevitischen Gemeinde Augsburg, der assyrischen Jugend, des deutsch-ukrainischen Dialogs oder eines feministischen Kulturkollektivs.
Und natürlich wäre es auch noch spannend zu wissen, was Herr Brecht über uns, über ein feministisches Kulturkollektiv denken würde. Was uns aber heute eigentlich auch egal ist, denn heute geht es nicht darüber, was er dachte, sondern heute geht es um sein Erbe, und das ist die Kunst. Und die Kunst, die ist für uns bunt.
Ein Querschnitt durch die Stadtgesellschaft. Das ist es, was Julian Warner mit Brechts People meint. Oder, wie es einer der Redner formuliert:
Brechts People sind alle Weltmenschen. Brechts People sind emanzipierte Weltdenkende und Weiterdenkende. Brechts People sind Menschen, die ihre Stimme erheben wollen.
Und dann geht es auf die Straße. Angeführt von Julian Warners Musikkombo Fela Kuti wird ein überlebensgroßes Brecht-Porträt wie eine Monstranz durch die Stadt getragen. Statt Weihrauch weht der Qualm einer Brecht-Zigarre den Passantinnen und Passanten um die Nasen, die diese Prozession nicht romantisch glotzend, sondern durchaus interessiert beobachten.
Ich interessiere mich für alle Theaterformate, die nicht institutionalisiert sind. Es gibt so vieles, das sich nicht in unseren Stadt- und Staatstheatern abbildet, und Parade können ein sehr theatrales Format sein.
Dieses Bekenntnis dürfte eher traditionelle Theaterfans irritieren, ja provozieren. Warner ist es ernst mit seiner Ankündigung, er wolle Brecht anwenden, was auch bedeutet, eher weniger aufführen. Brechts Stücke sucht man weitgehend vergeblich auf dem Festivalspielplan. Stattdessen dient Brecht mit Zitaten als Stichwortgeber für Interventionen, Aktivistisches und Experimente aller Art. Eine Brecht-Maschine wird angeworfen, also eine künstliche Intelligenz, die gefüttert mit Fragen an und Antworten von Brecht ein neues Brecht-Stück generiert. In einer Sauna ist, eingedenk des Herrn Puntila in der Badehütte, ein Drama in drei Aufgüssen zu erleben und in Brechts Geburtshaus lädt eine Videoinstallation zum Learning-Denken.
Seitdem fungiert Brecht als Bullshit-Detektor gegen Kitsch und falsches Pathos. Und Pathos ist fast immer falsch.
Glotzt nicht so romantisch.
Der Multikulti-Straßenfest-Charakter von Julian Warners Festivalauftakt läuft freilich auf seine Weise Gefahr, Wohlfühl-Kitsch zu produzieren, indem er die gesellschaftlichen Brüche, die er zu überbrücken versucht, einfach fröhlich wegfeiert. Trotzdem, Warners Ansatz ist beeindruckend konsequent. Postdramatik statt Staatstheater, Diversität statt bildungsbürgerliche Monokultur. Staatstragend wird es nur einmal kurz an diesem Auftaktwochenende des Augsburger Brecht-Festivals, als Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei Bert's Birthday Party die Festivaleröffnungsrede hält.
Als Brecht-Verschlingende und als Brecht-Liebende, als Staatsministerin für Kultur, als Augsburgerin, ist meine Rolle hier ziemlich herausfordernd.
Augsburg, so Ministerin Roth, sei die Probebühne für Brechts späteres Werk gewesen. Daran anknüpfend lässt sich feststellen, Julian Warner begreift Augsburg ebenfalls als Probebühne für ein anderes, verändertes Theater. Ob er damit annähernd so sehr Schule zu machen vermag wie Brecht, wird man sehen müssen.
Das Augsburger Brecht-Festival ist jetzt ein Mitmach-Festival. Das Programm läuft noch bis zum Wochenende. Christoph Leibold war schon da. Auch der US-amerikanische Installationskünstler Oskar Thuason setzt auf Partizipation. Er allerdings organisiert dafür keine Straßenfeste, sondern er baut Räume, in denen sich Menschen begegnen und austauschen können. Seine Kunstwerke sind halb Architektur, halb Skulptur und teilweise so groß, dass sie kaum ins Museum passen. Das Kunstmuseum in Winterthur hat sich davon nicht abhalten lassen und trotzdem eine Oskar-Thuason-Ausstellung organisiert. Dafür wurden Thuasons Werke kurzerhand auseinandergesägt, in Einzelteilen in die Säle geschafft und da wieder zusammengebaut. Building heißt die Ausstellung, passender Titel also. Christian Gampert hat sie gesehen.
Das erste Werk steht beiläufig schon im Treppenhaus. A Reading Booth, eine Lesekabine aus Blech und Plexiglas mit einem Holzsitz, in der man ein wenig Abgeschiedenheit finden kann. Im Eingangssaal zur Abteilung Klassische Moderne hat Oskar Thuason dann einen Betonsockel hinterlassen, in den ein Holzpfeiler und eine stählerne Halterung eingelassen sind. Das Ganze wirkt wie die Mischung aus Telegrafen, Überlandmast, Schiffstakelage oder Bushaltestelle und heißt It's Hard to Stop, obwohl die übergroße Skulptur vor Monets Seerosen steht. Man möchte da schon gern verweilen. So wird man langsam hineingezogen in einen seltsamen Kosmos aus gebrauchten Baumaterialien, die zu minimalistischen Kunstwerken zusammengeschraubt sind. Manchmal auch geschweißt oder nur verfugt, egal. Es hat mit guter alter Handarbeit zu tun, die Oskar Thuason gemeinsam mit vielen Technikern ausführt, oft auch zu Hause in der Weite der kalifornischen Landschaft. In die eigentliche Ausstellung tritt man durch eine Art Torbogen ein, massive gebrauchte Holzbalken. In den weiteren Sälen entwickelt Thuason aus diesem Material absurde, schräge Häuser, die auf die Stützstrukturen reduziert sind. Die skelettartigen Balken stehen oft so schief und verwinkelt im Raum, dass der White Cube selber zu kippen scheint. Natürlich hat das alles einerseits mit der Objektivität und Strenge des Minimalismus zu tun, und doch sind diese Konstrukte nicht zur musealen Anbetung, sondern zum Gebrauch bestimmt. Selbst wenn man nichts Bestimmtes in diesen Behausungen tun will, so ergibt sich eine theatrale Situation, sobald mehrere Personen in diesen Räumen zusammentreffen.
Sie sind begehbar, das heißt, man kann unter ihnen durchgehen, wenn es wie ein Portal aussieht. Es sind zum Teil auch Kuben, wo man sich plötzlich in einem abstrakten Raum befindet. Oder dann gibt es jetzt ganz neu für hier in Winterthur entstanden Building, das ist die Skulptur, die der Ausstellung auch den Namen gibt, die dann auch zu einem Lesesaal wird oder zu einem Wissensaustauschraum.
sagt Kurator Lynn Kost. Die Arbeiten von Oskar Thuason haben durchaus also etwas mit Land Art zu tun und mit Konzeptkunst, vielleicht sogar mit Performance. Eine Riesenskulptur bildet eine Bühne, unter der eine Art Kellerraum Schutz bietet. In Wahrheit handelt es sich um ein horizontal gedrehtes Treppenhaus. Aber das alles sind Angebote, Räume, in denen etwas passieren könnte. Gordon Matta-Clark zersägte Häuser, er dekonstruierte sie, Oskar Thuason dagegen schafft einen Rahmen, der durch etwaige Bewohner erst zu leben beginnt. Wenn er kaltgewalzten Stahl benutzt wie Richard Serra oder Quadratplatten wie Carl André, dann baut er das zu offenen Kuben zusammen, die wenig Halt geben, sie wären aber ein geometrisch perfektes Klettergerüst. Obgleich Oskar Thuason also gut in der klassischen Moderne verankert ist, sind ihm die praktischen Bezüge wichtiger. Er engagiert sich in Umweltschutzbewegungen wie den Water Protectors, die sich gegen das Ableiten von Wasser aus einem ländlichen Gebiet in die Großstadt Las Vegas wenden, und arbeitet mit Vorliebe in vorgefundenen, verlassenen Bauten, die er wieder benutzbar macht.
Der Künstler mit seinem Vater zusammen, die haben in den Wäldern ein Haus gefunden, das nur noch ein Gerippe war, und die Familie hat das Haus dann fertig gebaut, und heute ist das das Studio des Künstlers, das in einem Gebiet liegt, das eigentlich ziemlich verlassen ist.
Das größte Exponat ist ein raumfüllendes Haus im Haus, ein skelettiertes Modell im Museum. Es ist diese auf die Hälfte der tatsächlichen Größe reduzierte Wohnbaracke, eben Thuasons Studio aus den Wäldern. Sowieso sind ihm die Hippie-Architects die liebsten. Freaks, die seit den 1970er Jahren in Kalifornien abgelegene alte Häuser umbauen oder im Wald neue errichten. Thuasons Langhaus in Winterthur ist offene Architektur par excellence. Es ist benutzbar und in der Mitte leuchtet eine kleine Lampe, wie ein wärmender Ofen.
Christian Gampert über begehbare Skulpturen, die zum Verweilen einladen. Das Kunstmuseum Winterthur zeigt Werke von Oskar Thuason. Und der Fall des Ballettdirektors Marco Goecke, der beschäftigt uns jetzt auch nochmal in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Wenn man den Instagram-Account des Choreografen Marco Goecke liest, dann hat man nicht den Eindruck, dass der Mann vorhat, seine Attacke gegen unsere Kritikerin zu entschuldigen. Auf BefürworterInnen, die es durchaus zu finden gibt, reagiert er mit Wohlwollen und Dank. Kritiker und Kritikerinnen werden auch an diesem Ort von ihm mit eher weniger freundlichen Worten bedacht. Eine ausführliche Stellungnahme, so seine Agentin, wird es morgen von ihm geben, und diese dürfte dann nicht nur in den sozialen Medien zu finden sein. Kommen wir zu erfreulicheren Themen. Der iranische Regisseur Mohammed Rasoulouf ist aus dem berüchtigten Teheraner Gefängnis Evin entlassen worden. Nach 7 Monaten Haft soll er wieder in Freiheit sein, berichtet ein iranisches Nachrichtenportal. Dem 50-Jährigen wurde vorgeworfen, regimekritische Proteste sowie den Appell Put Down Your Gun im letzten Mai mit initiiert zu haben. Damals war eine Einkaufspassage im Südiran eingestürzt, 40 Menschen starben. Rasoulouf ist damit genauso in Freiheit wie Jafar Panahi. Der Regisseur von Taxi Teheran war Anfang des Monats entlassen worden. Er war zuvor in einen Hungerstreik getreten. Da passt es vielleicht gut, dass die Mai-Festspiele in Wiesbaden in diesem Jahr den weltweit politisch Gefangenen gewidmet sind. Weniger gut, so finden es zumindest Vertreter des Landes Hessen und der Landeshauptstadt Wiesbaden, passt ein Auftritt der russischen Operndiva Anna Netrebko, der regelmäßig eine große Nähe zum Machthaber Putin nachgesagt wird. Doch der Intendant des Staatstheaters, Uwe Erik Laufenberg, bestätigte nochmal heute, dass er an dem Auftritt festhält. Denn Netrebko habe sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ein Fest der Kunst, ein Stück weit vielleicht auch der Kunstfreiheit, ist die Vermeer-Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum. Und weil sich alle Welt so sehr auf das Schöne, Spannende und Sensationelle dieser Schau einigen kann, ist sie schon jetzt ausverkauft. Kulturgut als Mangelware, das gibt es auch nur noch selten.
Die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig, danke. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Darin geht es unter anderem um die Reaktionen auf die Berlin-Wahl. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.